Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Berthold Mayer. Haben Sie sich selbst angesagt? Wunderbar.
Ich war mir nicht sicher.
Können Sie auch machen. Stellen Sie sich doch mal vor.
Mein Name ist Berthold Mayer. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz.
Und ich sage herzlich willkommen im Studio. Schön, dass Sie da sind. Was ist heute wichtig? Worüber muss man nachdenken? Was sollte uns beschäftigen? Ich wollte mit Ihnen ja zuallererst darüber reden, was gute Arbeit ausmacht. Das ist ja auch eines Ihrer Forschungs- und Arbeitsfelder. Aber Sie waren bei einem anderen Thema, als Sie heute Morgen mit der Redaktion telefoniert haben, viel aufgewühlter. Die Sorge um wachsenden Antisemitismus und Rassismus insgesamt.
Und Rechtsextremismus. Ja, die Rede von Frank-Walter Steinmeier gestern in Yad Vashem hat mich extrem berührt und nochmal sehr aufgewühlt und hat in mir auch alle nochmal diese Dinge hochgespült, an die man sich schon fast gewöhnt hat. Aber ich frage mich halt wirklich, müssen wir nicht eigentlich über diese Themen, dass das gleiche Böse, wie Steinmeier es gestern genannt hat, wieder durchschimmert in der Gesellschaft, ja, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden, dass Hass und Hetze allgegenwärtig sind. Müssen wir darüber nicht eigentlich viel mehr reden? Muss uns das nicht eigentlich viel mehr beschäftigen?
Ich kann Ihre Frage zumindest jetzt für unsere Radiostunde beantworten. Wir werden das tun, werden später auch aber darüber sprechen, was gutes Arbeiten ausmacht. Das ist die Stunde, die Sie hier erwarten können in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Es hallt nach, das merkt man beim Blick auf die Tageszeitungen heute. Alle haben das große Gedenken an den Holocaust in Yad Vashem, in der Jerusalemer Gedenkstätte, auf den Titelseiten. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Erstmals hat mit Frank-Walter Steinmeier ein deutscher Bundespräsident dort gesprochen. Er sprach bewusst auf Englisch, kleine Teile auch auf Hebräisch. Berthold Mayer ist mein Gast heute, Psychologieprofessor in Chemnitz. Wir hören jetzt einen Auszug, der viele, auch Sie, besonders beschäftigt hat. Steinmeiers Eingeständnis, er wünschte sagen zu können, dass die Deutschen aus der Geschichte gelernt hätten, aber dass er das nicht könne, auch vor dem Hintergrund des Anschlags auf die Synagoge in Halle und vor dem Hintergrund, dass sich Hass wieder ausbreite.
The spirits of evil are emerging in a new guise. Presenting their antisemitic, racist, authoritarian thinking as an answer for the future, a new solution to the problems of our age. And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading.
Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem. Berthold Mayer, das ist ehrlich, wie der Bundespräsident da spricht, aber es ist letztendlich ja auch eine Kapitulation. Wir kriegen das Problem nicht in den Griff.
Es ist eine Katastrophe und ich finde es so, so grauenvoll. Ich finde, er hat es gut zusammengefasst, ja, dieses Konglomerat Antisemitismus, Rassismus, dieses autoritäre völkische Denken, das sich ja wieder Bahn gebrochen hat in den letzten Jahren, angeheizt durch die Mechanismen auf den sozialen Medien. Unfassbar. Und es ist an einem Punkt, ich will Ihnen ein konkretes Beispiel geben, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gerade eine Stelle ausgeschrieben in einem Forschungsprojekt, eine Doktorandenstelle. Wir haben international ausgeschrieben und ich habe eine Bewerbung auf dem Tisch von einer jungen Frau. Und die ist gebürtige Namibierin, also sie ist schwarz. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, oder wo ich mir die Frage gestellt habe, könnte ich der das zumuten, als schwarze Frau nach Sachsen, speziell nach Chemnitz zu ziehen? So.
Haben Sie schon eine Entscheidung getroffen?
Nein, habe ich noch nicht getroffen, aber alleine, dass ich diesen Gedanken kurz hatte. So, kann ich einer schwarzen Frau in diesem rechten Umfeld, das es in Teilen der Bevölkerung in Sachsen gibt, auch in vielen anderen Teilen der Bevölkerung in Deutschland, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Sachsen-spezifisches Problem, aber Sachsen ist doch, naja, ne, da ist die AfD ganz besonders stark und der Markenkern der AfD, da bin ich der festen Überzeugung, ist Rassismus.
Hm. So.
Dass ich das alleine denken muss oder gedacht habe, in Deutschland im Jahre 2020, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Da müssen wir doch alle viel mehr etwas tun und es viel mehr thematisieren. Deswegen finde ich gut, dass der Steinmeier das gemacht hat in dieser Form. Es fasst mich richtig an.
Mhm. Ich wollte an dieser Stelle nur ergänzen, weil Sie sagten, es ist ein sächsisches Problem. Heute beispielsweise gibt es eine Demonstration von Pegida in München. Das wird wahrscheinlich sicherlich zahlenmäßig nicht groß sein, aber allein die Tatsache, dass sie stattfindet, dort in der Nähe der Synagoge gegen Beschneidung, also die Adressaten sind klar, spricht Bände. jetzt frage ich mich an dieser Stelle, Problem identifizieren ist eines, sich dann auch die Frage stellen, ist es eigentlich schlimmer geworden? Ist es schwieriger geworden? Haben wir da sogar eine Negativentwicklung?
Ja, natürlich. Also ich meine, der Rechtsextremist, der mutmaßlich den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hat, ja, der ist vorher auf einer gemeinsamen Veranstaltung von Pegida und AfD irgendwie durch Chemnitz gelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir erleben wieder in einer Zeit, wo Rechtsextreme, ja, Politiker ermorden. Ja? Also so weit ist es. Und wenn das nicht das krasseste Symptom ist, ja, für eine Entwicklung, die so nicht sein dürfte, ja, dann weiß ich nicht, was es noch für Symptome braucht.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich sehr lange darüber nachdenken, wie es sein kann, dass es eine solche Entwicklung überhaupt gibt. Und unter den gesellschaftlichen Umständen, die wir auch erleben, also wo eigentlich die objektiven Bedingungen, die Lebensbedingungen, was Wohlstand, was Arbeitslosigkeit und dergleichen angeht, was auch die Erfahrung mit der Öffnung in die Welt angeht, die ja an sich eigentlich für die meisten Menschen positive sein sollten. Aber ich würde gerne mit Ihnen versuchen, zu ergründen, was man tun könnte. Denn das schwingt für mich auch bei Frank-Walter Steinmeier mit, deswegen sagte ich Kapitulation am Anfang. Ich habe den Eindruck, jenseits der Bekenntnisse gibt es auch eine gewisse Ratlosigkeit.
Ja, das glaube ich auch. Und die spüre ich auch selber ganz stark. Und ich glaube, es gab jetzt viel Gespräche darüber, ja, mit wem muss man reden, wen muss man irgendwie noch überzeugen und so weiter. Aber ich, klar, also man muss immer mit den Menschen reden und da bin ich auch ein großer Fan von. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass Menschen die Erfahrung machen, dass sie mit bestimmten Dingen an Grenzen stoßen. Ich kann andere Menschen von ihrer menschenverachtenden, rassistischen Ideologie vielleicht nicht abbringen. Aber ich kann ihnen die Erfahrung mitgeben, dass sie mit dieser Ideologie an Grenzen stoßen. Dass das eben nicht okay ist, sich so zu äußern. Dass es nicht okay ist, sowas auf Facebook zu schreiben. Ja? Mhm. So. Also das ist zumindest eine Sache, die wir alle tun können. Und ich finde, die wir alle viel stärker tun müssen. Ja, auch in den Medien, ja, wenn man Leute einlädt und ihnen ein Podium und eine Plattform gibt, dass man dafür sorgt, ja, dass Dinge zumindest nicht unwidersprochen bleiben und dass die Leute viel stärker an Grenzen kommen. Und zwar überall in der Gesellschaft, überall im Alltag. Und da können wir alle was zu beitragen.
Ich habe nochmal einen anderen Hoffnungsschimmer. Also wenn man diesem Gefühl steckt und auch stecken könnte angesichts der Beobachtung, die wir machen müssen, dass Antisemitismus im Speziellen jetzt etwas ist, das immer da war und jetzt sogar noch wieder mehr ausbricht. Wir haben gerade vor wenigen Minuten mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gesprochen, Felix Klein. Das ganze Interview gibt es im Deutschlandfunk, im Interview der Woche am Sonntag. Aber hier schon mal ein kleiner Auszug, wo er ja die Hoffnung ausdrückt und auch die Perspektive, dass sich daran etwas ändern könnte.
Dass unsere Gesellschaft in der Lage ist, auch so kulturprägende, negative Entwicklungen zu überwinden, hat sie doch gezeigt, zum Beispiel in der Überwindung des Hasses gegen Frankreich. Erbfeindschaft haben wir überwunden oder andere Dinge, wenn wir darüber nachdenken, wie schwierig es war, zum Beispiel für evangelische Familie im tiefkatholischen Oberbayern gemischkonfessionelle Ehen dort zu haben. Noch vor, sagen wir mal, 50, 60 Jahren, also nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Diese Dinge sind doch, also nach meiner Wahrnehmung zumindest, absolut überwunden. Und warum sollte uns das beim Antisemitismus nicht auch gelingen?
Tja, warum sollte uns das nicht gelingen, fragt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung.
Es wäre so schön, wenn das gelingen könnte. Ich habe nur so manchmal meine Zweifel, ob alle Errungenschaften mit der Überwindung von Hass und Diskriminierung, ob die wirklich von Dauer sind oder ob das nicht teilweise auch Dinge sind, die man immer wieder ums Neue erkämpfen muss. Also der Markenkern des Antisemitismus ist doch auch, dass man einer bestimmten Bevölkerungsgruppe prinzipiell weniger wert zuspricht. Ja, dass die Antisemiten sagen, die Juden sind weniger wert. Und das ist wesensverwandt mit Rassismus, Homophobie und so weiter. Das ist, ne, der Kern ist immer, dass man sagt, weil ihr so seid, also sozusagen aufgrund von Merkmalen, die euch mitgegeben sind, seid ihr weniger wert, wollen wir euch irgendwie weniger. Und das hat es im Grunde genommen immer gegeben, ja, das stimmt, und vielleicht verschiebt es sich so ein bisschen, mal sind die einen dran, mal sind die anderen dran. Nur, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ja, homosexuellen Rechte, da ist auch irgendwie viel Hass und Ausgrenzung überwunden worden. Ja, und dann schaue ich nach Polen, wo Wahlkampf damit gemacht wird, dass bestimmte Gemeinden öffentlich verkünden, dass sie schwulenfrei seien. Also ne, die Assoziation brauche ich, glaube ich, nicht.
Diese, ne?
Alleine diese Formulierung, ich glaube, die Assoziation brauche ich nicht zu Ende. So. Und deswegen, wenn ich so denke, so, ich aufgrund irgendwie der momentanen Entwicklung, die ich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt wahrnehme, bin ich ein wenig weniger optimistisch als der Mensch, den wir gerade gehört haben.
Heute an meiner Seite der Organisationspsychologe Berthold Meyer. Heute auf der Agenda Angela Merkels Besuch in der Türkei bei Recep Tayyip Erdogan. Unter anderem, um die neue deutsch-türkische Universität in Istanbul einzuweihen. Das ist wahrscheinlich der nettere Teil des Besuchs. Ansonsten dürfte es schwierige Gespräche geben, unter anderem, wenn es um Flüchtlinge geht oder um Friedensbemühungen für Libyen. Unerhört unersetzlich, schreibt die Süddeutsche heute, ist dieser Erdogan. Man braucht ihn und er weiß es leider.
Ja, ist so ein bisschen eine Bankrotterklärung einer gemeinsamen europäischen Außen- und Migrationspolitik, dass die Europäische Union jetzt zur Gestaltung der Migrationspolitik auf die Kooperation von Erdogan angewiesen ist, der also der schon gewisse autokratische Züge hat.
Das haben Sie jetzt vorsichtig formuliert, würde ich sagen. Die Frage ist ja, ist man darauf angewiesen? Und ich musste aufhorchen, als wir heute Morgen mit dem Historiker Michael Wolfson gesprochen haben von der Bundeswehr-Universität in München. Der macht nämlich diese grundsätzliche Frage auf, kritisiert zum Beispiel auch gegen den Strom die hochgelobte Berliner Konferenz zu Libyen von letzter Woche. Hören wir ihn mal.
Frau Merkel kann überhaupt nicht mit erhobenem Kopf zu Herrn Erdogan, denn sie hat ihn noch salonfähiger gemacht durch die Berliner Konferenz. Und durch die Berliner Konferenz sind wir, ist der Westen, ist die internationale Gemeinschaft noch mehr erpressbar durch erstens Erdogan und zweitens Putin.
Sagt Michael Wolfson, wenn man das konsequent weiterdenkt, würde das ja eigentlich bedeuten, versucht gar nicht mehr die Zusammenarbeit. Würden Sie so weit gehen?
Nee, das kann es ja auch nicht sein. Also die Türkei hat militärisch irgendwie auch dort ja mit Landstreitkräften auch interveniert. Also ich meine, das muss man, denke ich, schon auch nochmal beachten, dass dort auch internationale Grenzziehungen durch Bodentruppen verletzt wurden durch ein NATO-Mitglied. Ja, also da schrammen wir die ganze Zeit an einem Konflikt entlang, der noch viel, viel größer werden kann und mit viel größeren Risiken und Unwägbarkeiten, auch gerade was die Beteiligung des Irans angeht dabei. Und deswegen denke ich, natürlich muss man weiter reden. Natürlich muss man diplomatisch tätig sein. Und ich meine, da saß ja auch der General Haftar irgendwie mit am Tisch, der ja auch in keinster Weise legitimiert ist in irgendeiner Form. Und trotzdem muss man mit dem reden, ja, um dort irgendwie zu versuchen, das Blutvergießen zu beenden.
Ich weiß nicht, ob das auch eine Frage der Perspektive ist und dass man natürlich auf die eigene Seite auch immer, ja, kritischer schaut, aber es wirkt in so vielen Situationen, so gegenüber Erdogan, gegenüber Putin, dass die mit der sachlicheren oder mit der demokratischen Grundagenda dahin kommen, eigentlich immer irgendwie wie die Schwächeren wirken. Und ich habe fast schon den Eindruck, das setzt sich so als Negativ-Label auch so ein bisschen auf der freiheitlichen Demokratie als Idee insgesamt
wieder. Ja gut, aber das liegt doch in der Natur der Sache. Also ich meine, it's not a bug, it's a feature. Ja? Also ich meine, Demokratie bedeutet nun mal Pluralismus, Abwägung und längerfristige und längerwierige Entscheidungsprozesse als in einer Autokratie und in einer Diktatur. Ja? Natürlich kann in China irgendwie schneller ein Staudamm gebaut werden, weil man mal 50.000 Leuten sagen kann, so, ihr müsst jetzt hier alle ausziehen und zwar nächste Woche. Und sowas geht halt irgendwie in der Demokratie nicht. Ja? Und dass deswegen eine Demokratie in manchen Prozessen ein bisschen langweiliger und schwieriger funktioniert als eine Autokratie, das ist doch eher ein Zeichen dessen, dass der Pluralismus funktioniert.
Lebenslanges Lernen könnte auch vielleicht gleich ein Stichwort sein. Berthold Meyer, wir tauchen in ein Thema ein, das Sie beruflich sehr beschäftigt als Organisationspsychologe. Und ich begrüße auch schon mal Heike Bredol, die aus dem Newsroom dazugekommen ist, die nämlich heute an dem Thema recherchiert, was uns hier beschäftigt. Die Frage nämlich, wie wir arbeiten und wie wir idealerweise unsere Arbeitswelt umbauen sollten. Das ist Thema der größten deutschen Gewerkschaft, der IG Metall, auch schon seit einiger Zeit. Was heißt gute Arbeit? Diese Frage haben die Gewerkschafter zu einer Kernfrage erklärt. Heute Mittag gibt es die Jahrespressekonferenz der IG Metall, wo das sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Berthold Meyer, das ist diese große Frage. Was heißt gute Arbeit? Haben Sie konkrete Antworten?
Naja, also gute Arbeit ist aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie persönlichkeitsförderliche Arbeit. Ganzheitlich gestaltete Arbeit mit vollständigen Aufgaben, wo die Leute auch ein Stück weit Sinn in dem Sehen und Empfinden, was sie tun. Ja, man kann das weiterspinnen. Friedrich Bergmann hat gesagt, naja, wirklich gute Arbeit ist Arbeit, die man wirklich, wirklich tun möchte.
Ja. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ja. Ich muss da ganz frisch denken, weil man würde ja gerne wahrscheinlich so eine Unterscheidung machen. Da gibt es so diese alten Industriejobs irgendwie in der Halle, wo man an irgendeiner, wie heißt das, Assembly Line, jetzt fehlt mir das deutsche
Fließband.
Wort. Danke, Fließband. Irgendwelche Sachen aufhängt und festschraubt. Aber es gibt ja zum Beispiel das Stichwort von David Graeber, der sagt, hey, Bullshit-Jobs gibt es auch ganz stark, also diese Unsinn Jobs in der modernen Arbeitswelt.
Ja, aber gute Arbeit ist dann gute Arbeit, wenn sie die Bedürfnisse und die Motive des Einzelnen bedient und befriedigt. Und Menschen können ganz unterschiedliche Motive und Bedürfnisse haben. Und ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass wir so diese Parole ausgeben, dass Arbeit immer gleichzeitig Berufung und Selbstverwirklichung sein muss. Es gibt Menschen, für die ist es völlig okay, einfach ein bisschen Lebenszeit gegen Geld zu tauschen und sich außerhalb ihrer Arbeitszeit zu verwirklichen. Und das muss auch in Ordnung sein. Und ich finde es auch nicht unproblematisch, dass in dieser ganzen Debatte auch immer so ein bisschen so ein erhobener Zeigefinger mitschwingt, der sagt, naja, das kann eigentlich keine gute Arbeit sein. Ob ein Arbeitsplatz für jemanden gut ist oder nicht, ab einem bestimmten Niveau entscheidet sich das vor allen Dingen danach, wie gut passt dieser Arbeitsplatz zu diesem Menschen.
Mhm. Große Frage, aber die stelle ich mal kurz zurück, wie man das möglicherweise auch für sich selbst lernt. Ich schaue in die Richtung von Heike Bredow, die an diesem Thema heute recherchiert und auf das wir eigentlich gekommen sind, eigentlich so ein kleines bisschen über einen Umweg, weil es nämlich gerade an der staatlichen Ballettschule in Berlin ein bisschen Aufregung gab. Das geht wahrscheinlich auch ein bisschen in Richtung der Motivation, weil da nämlich vorgeworfen wurde, da wird mit unglaublich viel Drill gearbeitet.
Ja, genau. Also die Frage, die wir uns über den Tag stellen wollen, ist, wie bringen wir Menschen dazu oder warum haben Menschen Lust dazu zu lernen oder Fortschritte zu machen? Und da war dann heute Morgen das Thema mit der Sportpsychologin, ist Drill nötig im Leistungssport? Oder lernt man vielleicht besser durch Motivation, durch positive Motivation, positives Lernumfeld?
Mhm. Und da war die Antwort ziemlich klar, ne? Nämlich
Also was ich zumindest jetzt heute Morgen gelesen habe zu aktuellen Studien ist, dass eben wir Dopamin brauchen, um zu lernen. Und Dopamin entsteht durch Motivation und ein positives Umfeld eher.
Mhm.
Ich sehe.
der Arbeitspsychologe, der Experte, schüttelt leicht den Kopf.
Nein, gar nicht. Also wir müssen aber nicht immer auf die Hirnchemie zurückgreifen. Ja, Dopamin ist auch bloß ein Symptom von einem motivationalen Zustand. So. Ich stimme mit Ihnen vollkommen überein. Eine Motivation, das bedeutet, die Situation muss irgendwie die Anreize bieten, dass die Motive, die der Mensch in sich trägt, zum Tragen kommen. Ja, dann entsteht Motivation.
Dann hält man vielleicht auch ein nicht ganz so angenehmes Arbeits- oder Lernumfeld aus, weil
genau.
Meine Motivation zum Beispiel ist, einfach besser zu werden, den dreifachen Torloop zu schaffen oder was weiß ich.
Ganz genau. Und daran kann ich übrigens auch selber was tun. Es gibt die Zieltheorie, die sagt so, das eine ist, ich setze mir ein bestimmtes Ziel. Und dann ist die Frage, wie bringe ich die psychische Energie auf, das ist ja sowas wie Motivation, die psychische Energie, um auf irgendwas hinzuarbeiten. Und die ist besonders stark oder besonders ausgeprägt, wenn ich mir ein konkretes, hohes Ziel setze. Ne? Also ich versuche in der und der Zeit das und das zu schaffen, ja, anstelle von ich gebe mein Bestes. Also es gibt eine Menge Techniken, mit der man ein hohes Maß an Motivation einstellen und aufrechterhalten kann. Aber das sind Techniken, die müssen auch immer sehr spezifisch auf den Menschen eingehen. Denn Motivation ist etwas, das ergibt sich immer aus einer Passung zwischen der Person und der Situation.
Sicherlich. Aber ja, ich war ganz erstaunt, Heike Bredow, Sie haben mir so eine Zahl mit reingegeben aus einer Statistik. Jeder sechste Mitarbeiter hat innerlich schon gekündigt und macht nur Dienst nach Vorschrift. Wo kommt die her?
Das ist eine Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird zur Engagement Index ist das, um zu sehen, wie motiviert sind Arbeitgeber, auch so ein bisschen sicherlich vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, dass ein motivierter Arbeitgeber besser arbeitet und dass die deutsche Wirtschaft eben Milliardenbeträge verliert dadurch, dass so viele Menschen nicht mit großer Motivation bei der Sache sind.
Mhm. Ja, aber es gibt auch eine Menge Arbeit, wo es wirklich schwierig ist, Motivation
natürlich, irgendwie auszuprobieren.
Also wirklich, also ne, gucken Sie sich mal an, was Leute machen, die irgendwie den ganzen Tag irgendwie einen LKW von A nach B fahren. Es gibt Leute, die finden das ganz toll, aber viele Leute finden das auf Dauer langweilig. Es gibt die großen deutschen Industrieunternehmen, in denen Produkte gefertigt werden, zahlen einen Großteil ihrer Produktionsmitarbeiter dafür, sich 8 Stunden lang auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen. Und ich kenne Leute und ich spreche mit Leuten, die diese Arbeitsplätze machen. Und die allermeisten sagen, ja, Firma super, Bezahlung super, Klima super, Kollegen sind super. Aber ehrlich gesagt, es ist so langweilig.
Ja, aber, und ist das ein Naturgesetz? Muss man sagen, hey, so ist das Arbeitsleben, so kann es zumindest sein? Oder könnte man da an Stellschrauben was drehen, auch an größeren vielleicht, die das verändern?
Ja, also das hängt doch total davon ab, ob Menschen diesen Beruf gerne machen wollen oder nicht. Und es gibt ja schon Berufe, die eigentlich nur deswegen gemacht werden, weil sie gut bezahlt werden. Und wenn die nicht gut bezahlt werden würden, dann würde die auch keiner machen. Ja? Mhm. Und dann würde ich schon sagen, naja, wenn solche Berufe automatisiert werden, ja, und es dafür aber genügend andere Berufe gibt, die vernünftig bezahlt werden und inhaltlich sinnvoller sind, dann ist Automatisierung auch gar nicht so schlecht. Ja, so. Also deswegen, ja, in die Richtung wird es vielleicht gehen, wenn es sich gut entwickelt. Schauen wir mal.
Genau, und wir wollten jetzt, um das weiterzuführen, über den Tag wollten wir eben in der Abendsendung ab 17 Uhr darüber nachdenken, wie funktioniert lebenslanges Lernen und lebenslanger Fortschritt, warum verlieren wir so ein bisschen manchmal den Spaß am Lernen, wie können wir uns das erhalten und warum sinkt, warum ist die Frustrationstoleranz von Kindern so viel höher, wenn sie Sachen lernen und dabei zwangsläufig häufig scheitern? Warum ist das bei Erwachsenen so viel schwieriger? Warum sind sie so viel schneller von ihrem Ziel abzubringen? Und gibt es vielleicht Methoden, um sich diese Freude am Lernen zu erhalten?
Spannende Fragen. Ich bin gespannt auf die Antworten heute ab 17 Uhr dann in Studio 9. Der Blick auf die Themen und Nachrichten dieses Tages. Leider zählt die Nachricht vom Tod der Schriftstellerin Gudrun Pausewank dazu. Sie ist im Alter von 92 Jahren gestorben, hat sehr viele Dutzende Bücher geschrieben, nicht nur politische, wie sie selbst mal gesagt hat.
Wenn ich es als nötig erachte, bin ich politische Autorin. Aber ich habe genauso gut auch Bücher geschrieben, die nicht in erster Linie politisch sind, sondern wo mich die Fantasie herausgefordert hat, zum Beispiel die Räuberschule oder das große Buch vom Räuber Grabsch oder der Spinatvampir, wobei ich aber auch immer wieder versucht habe, Dinge, die eigentlich nicht normal sind oder als normal angesehen werden in der Gesellschaft, die wir haben, als durchaus akzeptabel darzustellen.
Die am Abend gestorbene Gudrun Pausewank in einem ihrer Gespräche mit uns. Ihre großen Erfolge zählen aber in jedem Fall zu den sehr politischen Jugendbüchern, Die Wolke oder Die letzten Kinder von Schäfenborn. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Jugendbücher auch in den Händen meines heutigen Gastes waren, damals in den 80ern. Berthold Meyer, Jahrgang 77, kommt hin. Ne?
Ja, Die letzten Kinder von Schäfenborn habe ich gelesen.
Ja, das handelt vom Atomkrieg, der ausbricht zwischen NATO und Warschauer Pakt, was eine reale Möglichkeit war damals in der Zeit, in dieser Eskalationsphase, auch NATO-Nachrüstung, SS-20 und dergleichen mehr. Letztendlich im Prinzip die jugendliterarische Begleitung der Friedensbewegung.
Ja, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich ganz klein, weiß ich nicht, keine Ahnung, so 6 oder 7 oder so, wo ich zum ersten Mal so dieses Konzept des Atomkriegs irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Radio oder so aufgeschnappt habe. Und ich war so richtig in Panik und ich war so, Mama, irgendwie müssen wir alle sterben. Und sie so, nein. Naja, aber das war so die Zeit. Und dann kamen die letzten Kinder von Schäfenborn. Da muss ich weiß nicht genau, wann ist das erschienen?
Ich müsste sagen, es sind die 80er Jahre, ja. Aber mein Kollege schaut, der hat auch gerade den Computer vor sich, schaut gerade mal nach. 80er Jahre genauso wie das andere große Buch. 1983 höre ich gerade. Okay. Also wirklich genau in dem Jahr Bonner Hofgarten, die großen Friedensdemonstrationen. Ja.
Also ich muss so 13, 14 gewesen sein, als ich es gelesen habe. Also da war es fast schon etwas älter. Aber ich weiß noch, wie mich das schockiert hat und wie mich das mitgenommen hat. Und das ist schon auch ein ziemlich krasses Buch, also die letzten Kinder von Schäfenborn. Und da wird zerfetzt, da wird gestorben, da wird verblutet. Also das ist, also für Jugendliteratur war es ganz schön, also im Nachhinein muss ich sagen, es war ganz schön starker Tobak auch so.
Es trifft diesen apokalyptischen Sound, der damals ja natürlich auch vorherrschte, auch mit diesem anderen großen Erfolg, den sie hatte, Die Wolke, da ist es ein Atomunfall eines deutschen Atomkraftwerkes. Und letztendlich, ich musste jetzt heute natürlich gerade bei der Nachricht des Todes von Gudrun Pausewank wieder daran denken, dass man ja im Nachklapp dann gerne mal gesagt hat, ja, ihr habt aber auch wirklich ganz schön die Katastrophe an die Wand gemalt, so schlimm ist es ja gar nicht gekommen. Beim Atomunfall kann man das für Deutschland sagen, insgesamt ja nicht, nee. Tschernobyl, Fukushima. Aber ich musste daran denken, weil wir ja gerade eigentlich wieder so eine Phase haben, wo wir eine junge Generation haben, die mit ganz viel Werbe und letztendlich ja auch mit dieser Kulisse des Weltuntergangs auf die Straße geht, Fridays for Future, namentlich Greta Thunberg. Und wahrscheinlich ist das genau auch diese Funktion, dass man irgendwann auch zwischendurch immer mal wieder im Prinzip diese Katastrophe an die Wand malen muss, damit überhaupt was passiert.
Ja, und da bin ich total Ihrer Meinung. Wir müssen diese Katastrophen an die Wand malen, denn das Problem ist ja, dass die nächste große Katastrophe, nämlich der menschengemachte Klimawandel, den müssen wir gar nicht mehr an die Wand malen. Der malt sich gerade selber an die Wand. Ja, nämlich irgendwie in den Wäldern von Australien, die irgendwie die niederbrennen, irgendwie in den Wetterkapriolen. Haben Sie diesen Winter schon mal Schnee gesehen? Also ich bis jetzt noch nicht. Also ich meine, mir fällt das schon auch auf.
Ja.
Also und von daher ist das richtig und wichtig. Und damals waren diese Bücher Symptome einer starken Friedensbewegung, an einer Anti-Atom-Bewegung, die große Erfolge gefeiert hat, ja, die Wiederaufarbeitungsanlagen, die dann nicht gebaut wurden und schlussendlich der Atomausstieg, ja, das ist, kann man schon eine mittelbare Konsequenz sehen als eine von dieser Bewegung, und das ist doch eine tolle Sache, und hoffentlich gelingt das den Menschen, die sich heute gegen den menschengemachten Klimawandel einsetzen, genauso gut.
Noch ein interessantes Phänomen, auch ein Innenminister, auch ein Horst Seehofer hat nicht immer nur Antworten, er hat auch mal Fragen.
Bei der Gesichtserkennung habe ich selbst auch noch einige Fragen, auch ich persönlich. Das ist ja keine ganz nebensächliche Angelegenheit, die möchte ich abklären, und dann werden wir im parlamentarischen Raum entscheiden, wie wir damit weiter umgehen.
Sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und fürs Erste heißt das, im neuen Bundespolizeigesetz will man auf die Möglichkeit der Gesichtserkennung verzichten. Ursprünglich war sie drin im Gesetzentwurf, jetzt ist sie rausgestrichen, die Gesichtserkennung. Berthold Mayer, gut?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe große Bauchschmerzen bei flächendeckender, sozusagen präventiver Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Zum einen auf technischer Ebene. Wir beschäftigen uns auch mit künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen etc. Und Gesichtererkennung funktioniert auch nur so mittelmäßig gut. Also Gesichtserkennung. Also
ich sag's mal ganz kurz, ich dachte, ich bin wahrscheinlich ein bisschen schnell reingesprungen. Gesichtserkennung bedeutet, da sind Kameras an öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen beispielsweise. Die sind ja jetzt schon da, aber da muss sich immer jemand aufwendig das alles angucken. Genau. Und da würde man sagen, wir speisen die künstliche Intelligenz mit ordentlich Dateninformationen. Und wenn da einer langläuft, bei dem man wissen will, dass er da langläuft, dann schlägt der Computer.
Genau, der Computer kann sogar sozusagen selber erkennen, wer wann wo war auf den Kamerabildern, dadurch, dass so standardmäßig eine Gesichtserkennung über die Bilder läuft. So. Und Gesichtserkennung, Klassifikationsproblem, eines der klassischen Klassifikationsprobleme des maschinellen Lernens. Und es gibt richtige Wettbewerbe, wo Klassifikationsalgorithmen gegeneinander antreten und dann geguckt wird, wer erzielt die beste Klassifikationsgüte beim Gesichtererkennen, wohlgemerkt. Das ist ganz interessant, weil diese Algorithmen, die Weltbesten, die sind inzwischen extrem gut im hohen 90-prozentigen Stellenbereich, vor allem bei der Erkennung der Gesichter von mittelalten weißen Männern. Weil die Trainingsdaten, mit denen diese Algorithmen trainiert werden, vor allem Gesichter von mittelalten weißen Männern enthalten. Und es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die, weil sie in den Trainingsdaten unterrepräsentiert sind, extrem schlecht erkannt werden, richtig schlecht erkannt werden von den Top-Programmen, wohlgemerkt, Gesichter von schwarzen Frauen. Also, ne, das ist erstmal, also, und da muss technisch, gut, das muss noch viel besser werden.
Man könnte das ja verbessern, aber ja, dann bleibt natürlich die grundsätzliche Frage.
Ja, aber das andere ist, ich finde, Privatsphäre ist ein schützenswertes Gut an und für sich, das keiner weiteren Erklärung bedarf. Ich habe doch ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Das ist so, die amerikanischen Privacy-Forscher sagen irgendwie, Privatsphäre bedeutet Privacy, the right to be left alone. So. Und ich möchte einfach nicht. Ich möchte das einfach nicht. Ja,
Sie haben eine Frau an Ihrer Seite, Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, die fordert jetzt sogar ein europaweites Verbot solcher Maßnahmen im öffentlichen Raum. Ich bin da eigentlich bei Ihnen, aber es kommt so ein kleines Law-and-Order-Gen bei mir gerade durch, und ich mache es mal an einem Beispiel klar. Anis Amri konnte, nachdem er den Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin verübt hat, konnte er einmal quer durch Deutschland und noch über die Alpen reisen. bevor er überhaupt erst gefunden wurde.
Und das ist eine Katastrophe und das hätte nicht sein dürfen.
Ja. Und das hätte natürlich, durch viele Kameras im öffentlichen Raum wahrscheinlich verhindert werden können.
Ja, aber ich kann mir auch andere Dinge vorstellen, die das hätten verhindern können. Ja, zum Beispiel mehr Polizei auf der Straße. Ja, eine bessere Kontrolle an den Grenzen. Mhm. Ja?
Ist das dann also, weniger Einschränkung der Privatsphäre, wenn überall, also in Frankreich sehen wir das ja beispielsweise nach diesen schrecklichen Anschlägen, da sind überall schwer bewaffnete Polizisten an jeder Ecke.
Ja, ich weiß aber nicht, die speichern doch nicht mein Gesicht irgendwie mit einer Erkennung. Also das ist doch noch schon irgendwie was anderes. Also ich finde, es ist immer so ein Problem bei diesen Sicherheitsdebatten, dass man also ein künstliches, ja, entweder oder. Ja, so. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, mehr öffentliche Sicherheit herzustellen, die einen Anis Amri hätten abfangen können, ohne dass man im Grunde genommen die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht stellt. Und das Missbrauchspotenzial, das muss man doch mit abwägen. Also was ist der Nutzen und was ist das Risiko? Und ich kann mir wirklich krasse Horrorszenarien ausmalen, was mit solchen Daten passieren kann, wenn die in die falschen Hände geraten. Mhm. Ist es das wert?
Die gute Frage ist, dass genau diese Frage auch auf höchster Ebene in der Politik gestellt wird. Ist es das wert, dass wir so viel Eingriff machen, um Gesichtserkennung zuzulassen? Die Antwort des Innenministers und des neuen Polizeigesetzes ist erstmal abwarten. Das war die Radiostunde mit Berthold Meyer, Organisationspsychologe an der TU Chemnitz. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.